Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Emilia Perez von Jacques Audiard. Als ich diesen Film im November des vergangenen Jahres im Kino sah, da ging ich zunächst einmal hin mit einer gewissen Vorfreude, da der Regisseur ja immerhin ein Prophet gedreht hatte, zu dem es auch eine Filmanalyse gibt. Möglicherweise würde diesem Regisseur erneut ein Gangster-Drama gelingen, das Maßstäbe setzt. Es mussten allerdings dann kaum mehr als 20, 30 Minuten vergehen, um zu sehen, dies ist nicht der Fall. Der Film, so war ich mir sicher, würde bald wieder in der Versenkung verschwinden. Zwar wurde er in Cannes ausgezeichnet, aber schon viele Filme wurden dort mit Preisen bedacht und wurden dann sehr schnell vergessen. Nicht aber so mit Emilia Perez. Netflix sicherte sich die Rechte. Außerdem gab es dann europäische Filmpreise, Golden Globes-Nominierungen und jetzt 13 Oscar-Nominierungen. Ich entschied mich im November überhaupt nicht über den Film zu reden. Der Grund war ganz einfach: Irrelevanz. Wäre die Flop 10 ein bisschen länger gewesen, nun, dann hätte dieser Film vermutlich den 11. Platz gemacht. Aber es gibt nicht nur Jurys, die von diesem Film überzeugt sind, sondern auch große Regisseure wie Paul Schrader, Denis Villeneuve oder John Waters. Es gibt aber auch Kritik an diesem Film, von wegen kultureller Aneignung, der Regisseur habe sich nicht ausgiebig genug mit der mexikanischen Kultur beschäftigt. All das lassen wir einmal weg. Da haben Leute eine Realismusvorstellung vom Kino, die das Kino gar nicht einlösen kann und auch nicht einlösen sollte. Widmen wir uns Emilia Perez. Vorwegzuschicken ist, dieser Film ist jetzt keineswegs, wie das mitunter zu hören ist, der schrecklichste Film der Welt. Nein, er ist eher schrecklich mittelmäßig. Ideologisch ist er durchaus auch bedenklich, denn hier geschieht eine Selbstverwirklichung auf Kosten anderer und das wird auch doch stark glorifiziert bei allen Ambivalenzen, die der Film sich dann doch erlaubt. Wir sind in Mexiko. Zoe Saldana spielt eine Anwältin namens Rita. Sie wird sehr unterschätzt von ihren Kollegen, von ihrem Chef. Sie soll aber hochintelligent sein. Später wird dies ein Chor uns nochmal vorsingen, damit wir es auch wirklich glauben. Statt nun weiter die Karriereleiter mühsam zu erklimmen und zu hoffen, dass der Chef das Talent erkennt, nimmt Rita einen delikaten Auftrag an. Es meldet sich der Kartellboss Manitas Del Monte, gespielt von Carla Sofia Gascón, bei Rita und möchte untertauchen. Ja, er möchte eine neue Geschlechtsidentität. Mehr noch, er möchte eine Frau werden, sich öffentlich für tot erklären lassen, damit er von den Clanmitgliedern und seinen Feinden nicht mehr gefunden wird. Er möchte dann aber irgendwann ein ruhiges Leben führen, wieder an der Seite seiner Frau und seiner beiden Kinder. Rita muss für ihren mysteriösen Mandanten alles in die Wege leiten, muss in eine Klinik, wo diese Geschlechtsangleichung stattfinden kann. Sie muss alle möglichen Experten konsultieren, muss natürlich auch den Umzug heimlich gestalten. In der zweiten Hälfte des Films gibt es dann ein vermeintlich zufälliges Treffen in London nach 4 Jahren. Da begegnen sich die beiden wieder. Rita hätte Del Monte jetzt namens Emilia Perez nicht erkannt. Emilia Perez möchte nun zurückkehren nach Mexiko und erneut muss Rita in die Dienste treten. Jetzt soll sie den Umzug nach Mexiko für Emilia Perez vollziehen und die Familie zurückholen. Diese weiß aber immer noch gar nicht, dass nun aus Del Monte Emilia Perez geworden ist. Ja, sie ahnt nicht mal, dass Del Monte noch lebt. Und so hat man hier ein bisschen Mrs. Doubtfire für das Programmkino, denn diese Familie zieht bei einer etwas merkwürdigen Dame ein, die die Kinder ein bisschen zu sehr kuschelt und liebt, so als sei da eigentlich eine Familienzugehörigkeit da, aber niemand weiß so richtig, was da vor sich geht. Emilia gründet dann auch noch mit Rita zusammen eine Wohltätigkeitsorganisation für Angehörige von Opfern von Bandenkriminalität. Außerdem wird sich Emilia in eine Frau verlieben und das Melodrama nimmt seinen Lauf. Die Kartellvergangenheit von Emilia wird sie am Ende wieder einholen. Die Transition wird hier mit etwas verquickt, was eigentlich nicht zusammengehört. Wer ein anderes biologisches Geschlecht haben möchte, will sich ja nicht von seiner Schuld befreien, sondern bloß ein anderes Geschlecht haben. Die geschlechtliche Selbstverwirklichung in Emilia Perez wird hier als moralische Gutwerdung verkauft. Das ist exakt das, was wir heute ständig in anderer Form erleben. Wer heute als öffentliche Person furchtbare Dinge getan hat, sagt, nun unterziehe ich mich einer Therapie, nach einiger Zeit kommt diese Person dann wieder zurück und egal ob Drogendealer, korrupter CEO oder Manager, der einfachen Bürgern faule Finanzprodukte aufgeschwätzt hat, sie kommen irgendwann wieder und erklären, wie weise und einfühlsam sie geworden sind, wie wichtig die Familie für sie nun ist. Oder wir kennen es natürlich auch von Firmenumbenennungen, wenn da Skandale in der Vergangenheit waren. Genau das tut eigentlich auch Emilia Perez. Das merkt man schon daran, dass diese Geschlechtsangleichung eigentlich nur dazu dient, dass die Story spektakulär ist. Sonst fragt man sich eigentlich Fragen zur Geschlechtsidentität wenig in diesem Film. Es ist nicht wie bei Pedro Almodovar in, sagen wir, Alles über meine Mutter. Jacques Audiard könnte seinen Film auch ganz ohne diese Thematik konventionell erzählen. Ein Gangster nimmt eine andere Identität an. Hundertfach gab es solche Filme natürlich schon. Es wäre nicht besonders originell. Deshalb entscheidet man sich hier für das Thema Geschlechtsangleichung. Offenbar glaubt man, diese Tatsache würde an sich dann einen auch schon zu einem besseren Menschen machen. Denn immer wieder geht es dann auch um Emilias Schuld. Man streift es nicht einfach so ab, sondern will es immer wieder offensiv thematisieren, scheitert aber natürlich ständig daran, dass man doch eigentlich hier Dinge zusammenbringt, die nicht zusammengehören. Und das zeigt sich schon sehr deutlich, wenn Rita alle Experten einholt, um die Geschlechtsangleichung vorzunehmen, fragt der Arzt dann auch, Lady, will you please tell your Mr. Mystery, instead of having plastic surgery, he'd better change ID. Und Rita antwortet dann aber, changing the body changes society. Changing society changes the soul. Changing the soul changes society. Changing society changes it all. So, Doctor, you'd better trust my Mr. Mystery. Das ist natürlich Unfug. Menschen, die eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen, verbessern nicht die Gesellschaft. Es ist unsinnig, ihnen das aufzubürden. Nur weil Transgegner davon überzeugt sind, dass Transpersonen die Welt verschlechtern, muss man jetzt nicht den Umkehrschluss machen und sagen, jetzt würde alles besser, sondern man muss es neutral bewerten und für diese Rechte deshalb eintreten, weil es Menschen zustehen sollte. Sie verändern auch nicht durch eine Transition ihre Seele. Es geht ja gerade darum, den biologischen Körper dem anzupassen, was man innerlich ist oder sein möchte. Rita argumentiert, das patriarchale Umfeld habe aus Del Monte einen Killer gemacht. Natürlich ist da etwas dran, dass patriarchale Strukturen, Clanstrukturen begünstigen. Aber wir sehen ja gerade dann in der zweiten Hälfte des Films, dass Emilia Perez weiterhin diejenige sein will, die alle beherrscht, die den Ton angibt. Sie regiert durch ihr Geld und das ist geschlechtsneutral. Es folgt nach dem Eingriff eine Verklärungsdramaturgie, die eigentlich schwer auszuhalten ist. Und der Film stolpert auch immer wieder selbst darüber, kann dann doch nicht so eine Heldengeschichte erzählen, eine Geschichte, die Mut macht oder was auch immer, sondern muss dann ja doch sich ein paar moralische Fragen stellen, wo man sagen kann, naja, also diese Vergangenheit, die es da gab mit Morden etc., die lässt sich nicht einfach so in einer Klinik hinter sich lassen. Emilia zwingt dann auch ihre Ehefrau und ihre Kinder wieder fernab erst von der Heimat zu leben, dann zurückzukommen. Sie klärt sie nicht darüber auf, was eigentlich los ist. Es gibt also durchaus auch eine Ambivalenz in der Darstellung, dass wir sehen, so ganz in Ordnung ist das nicht. Aber indem man dann Emilia Perez noch gleichzeitig zu einer Charity-Ikone verklärt, verstrickt man sich in einen Schuldkomplex, den man eigentlich nicht günstig verlassen kann, beziehungsweise irgendwann kann man nur noch Banalitäten reproduzieren. Als Emilia wieder in Mexiko ist und dann zusammenlebt mit ihrer Familie, da tyrannisiert eigentlich Emilia alle, auch Rita, mit ihrem Geld und ihrem Willen. Sie ist eifersüchtig, sie erkauft sich Zuneigung, auch indem sie dieses Charity-Projekt startet, das Angehörigen dabei hilft, die Leichen ihrer verschleppten Liebsten zu finden. Dass hinter diesen Verbrechen nicht selten Emilias ehemaliger Clan oder sie selbst steht oder stand. Damals, als sie noch Manitas del Monte hieß, nun ja, schwamm drüber. Es erinnert vielleicht auch ein bisschen an die westliche Außenpolitik. Mit einem Schiff liefern wir Waffen, die gegen die Zivilbevölkerung gerichtet werden. Mit dem anderen Schiff liefern wir dann die erforderlichen Hilfsgüter. Vielleicht ist Emilia Pérez insofern wirklich der Film unserer Zeit. Es gibt aber auch ästhetische Probleme bei diesem Film. Zunächst einmal kann man sagen, ja, das ist ja toll, dass hier etwas gewagt wird. Ja, richtig, aber dann muss man es auch können. Und das Singen fällt doch einigen in diesem Film ziemlich schwer. Und dann versucht man das mit Autotune irgendwie auf die Bahn zu bringen. Und nicht selten ist das ziemlich übersteuert. Vor allem hören wir Zoe Saldana und Carla Sofia Gascón immer wieder in der Kopfstimme singen, aber das können sie dann doch nicht so richtig. Die Musik ist ein Mix aus Hamilton, Joker, Folie à Deux und Andrew Lloyd Webber. Das Problem sind übrigens nicht die Szenen in der Klinik, die jetzt immer hier bei YouTube und sonst wo angeführt werden, um den Film ins Lächerliche zu ziehen. Also diese Szenen, denen Rita sich erklären lässt, wie diese Angleichung vonstatten geht und was benötigt wird. Mammoplasty, yes. Vaginoplasty, yes. Rhinoplasty, yes. Das hat eigentlich etwas. Nämlich von dort ausgehend hätte man tatsächlich ein vielleicht ganz durchgeknalltes Camp-Musical à la John Waters veranstalten können. Warum Waters diesen Film gut findet, man kann es nicht verstehen. Vielleicht sind es diese einzelnen Szenen, die ihm sehr gefallen haben. Und dazu gibt es einen sehr erfrischenden Schnitt. Und auch der Kamera fällt wirklich etwas ein. Man hat hier den Eindruck, mal ein zeitgeistiges Musical zu sehen. Ein Musical, das nicht versucht, irgendwie nur eine alte Hollywood-Tradition zu beerben, sondern etwas Neues zu schaffen. Allerdings ist die Musik dann derart, sagen wir, schwach, derart unambitioniert. Und die gesanglichen Talente halten sich derart in Grenzen, dass man doch wiederum nicht viel gewinnt. Es ist dann auch nicht auszuhalten, dass es neben diesen doch amüsanten Songs vor allem die schmalzigen, melodramatischen Songs sind, die dominieren. Und die kennen eigentlich dann auch nur zwei Tonarten, entweder Selbstmitleid oder Selbstgerechtigkeit. Enervierend sind zudem die Nummern, in denen mit erhobenen Zeigefinger irgendwelche Missstände in der Gesellschaft beklagt werden. Das sind im Grunde gesungene LinkedIn-Posts. Mit Humor und Ironie hätte man vielleicht aus dem Ganzen eine kesse Geschichte machen können. Sollte dieser Film bei den Oscars abräumen, wird man vermutlich auch glauben, ein Zeichen gegen Donald Trump gesetzt zu haben. Man würde jedoch nur schauen, aber nicht sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.